Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Max Oppel.
Schönen guten Tag zusammen. Gewalt kann ganz schön witzig sein. Im Comic passieren die schrecklichsten Brutalitäten, die uns aber wenig Mitleid abnötigen. Warum das so ist und welche Funktion Gewalt im Comic hat, Thema gleich bei uns. Willkommen zum Kompressor. Die Fusion ist noch nicht gesichert. Nach den heftigen Diskussionen zwischen Polizei und Veranstaltern über das Sicherheitskonzept des extrem populären Festivals wird das Amt in Röbel an der Müritz bis Ende der Woche entscheiden. Dass die Genehmigung überhaupt zur Disposition steht, verstehen außer der Polizei wenige. Denn die Fusion läuft seit mehr als 20 Jahren ohne größere Zwischenfälle. Und jetzt kam auch noch raus, dass die Polizei Räumpanzer und Wasserwerfer bereithalten wollte, was sie jetzt wieder zurückgezogen hat. Das Hin und Her an der Seenplatte verfolgt auch der Vorsitzende des Landeskulturrates Mecklenburg-Vorpommern, Michael Körner. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Körner, das Wort Eskalation kursiert jetzt. Linken Politiker nennen das bisherige Einsatzkonzept der Polizei martialisch und quasi militärisch. Wie erklären Sie sich denn diesen Konflikt und vor allem auch das Kommunikationsdesaster?
Ich habe wenig Verständnis, dass die Situation sich so entwickelt hat und es hier anscheinend auf eine Konfrontation hinausläuft. Also ich habe sehr große Sympathien für die Fusion. Ich war hier Landrat in dem Bereich, in dem die Fusion stattfindet, war hier über viele Jahre Landtagsabgeordneter und war beeindruckt immer von der Fusion, von ihrer Größe, von ihrer Kulturkompaktheit, von der Kreativität und von der Fantasie, die dort entwickelt wird. Und man kann sagen, die Fusion ist gewissermaßen ein würdiger Kandidat für den Landeskulturpreis.
Das müssten Sie der Polizei sagen, beziehungsweise denen, die jetzt nach 21 Jahren friedlicher Zusammenarbeit offenbar Probleme sehen.
Also wenn ich richtig sehe, und ich habe die Fusion auch aus eigener Erfahrung erlebt, dann ist es ja gewissermaßen das Label der Fusion, ein friedliches Miteinander zu praktizieren. Die Fusion ist nicht kommerziell, also es geht nicht um Geschäfte. Und es sind hunderte Vereine, die dort soziale Bindungskräfte entfalten. Und das ist in der Vergangenheit immer friedlich gelaufen.
Nun möchte aber die Polizei doch offensichtlich ein anderes Konzept dort etablieren, nämlich, also die Wasserwerfer sind jetzt zurückgezogen, aber auf dem Fusion-Gelände soll es doch eine Polizeiwache geben, hieß es, oder auch Streifen. Halten Sie das für sinnvoll?
Ich halte das nicht für sinnvoll. Ich halte das für kontraproduktiv, denn sicherlich Polizeikontrollen auf und bei den Zu- und Abfahrtsstraßen sind unerlässlich. Gerade die Sicherheit auf den Straßen muss gewährleistet sein. Aber dass die Polizei auf dem Gelände Streifen durchführt, halte ich für mehr als hinterfragbar. Denn auch die Polizei weiß, dass es dort ein Klientel gibt, was möglicherweise etwas empfindlich auf Polizeipräsenz reagieren würde. Und damit wäre die Präsenz der Polizei, auch die sichtbare Präsenz der Polizei auf dem Gelände, provozierend und natürlich dann nicht deeskalierend. Da müssen sie bei Großeinsätzen, wo durchaus Gewalt da ist, was auf der Fusion noch nie da war, und da gibt es auch keine entsprechende Polizeistatistik, die das belegt. Bei Großeinsätzen hält sich die Polizei oft auch zurück. Mhm. Und das erwarte ich auf der Fusion auch.
Ist es denn so, dass vielleicht die Anwohner oder vor Ort überhaupt es Sorge gibt, dass sich das eben künftig ändert? Denn anders kann man sich ja einen Strategiewechsel nicht erklären.
Also nach meiner Einschätzung ist die Fusion fest integriert in die Region Mecklenburgische Seenplatte. Es gibt eine äußerst positive Sicht der Bevölkerung, auch auf die Teilnehmer der Fusion. Also wenn Sie mit Taxifahrern reden, wenn Sie mit Geschäftsleuten reden, alle nehmen bei den Teilnehmern eine friedliche, gelassene Haltung wahr. Und da ist wenig aggressiv, es ist keine Aggressivität zu spüren. Die Fusion ist hier fest verankert.
Mhm. Herr Körner, man hört diese oder ähnliche Meinungen wirklich sehr häufig und selten eigentlich überhaupt jemanden außer eben der Polizei, der da Probleme sieht. Wollen Sie jetzt oder wie wollen Sie jetzt mit dem Landeskulturrat da möglicherweise Einfluss nehmen?
Ich bin Landeskulturrat ist es kein aktuelles Thema, weil der sich nur alle Vierteljahre trifft. Allerdings werde ich mit dem Vorstand darüber kommunizieren. Die Lösung liegt meines Erachtens bei der Polizei. Die Polizei sollte dem Geist der Fusion nicht mit einer, sagen wir mal, Law-and-Order-Mentalität begegnen. Und wenn da jetzt auch Herr Klaasen als Fachmann für Fusion-Fragen herangezogen wird, weiß ich nicht, ob das eine richtige Entscheidung ist. Herr Klaasen arbeitet an der Polizeifachhochschule in Güstrow. Er wird der AfD eine gewisse AfD-Nähe und er ist selber aufgefallen durch Körperverletzung, ist auch verurteilt worden. Und ob er nun der richtige Fachmann ist, die Fusion zu beurteilen, das wage ich zu bezweifeln.
Was würde es bedeuten, wenn die Fusion eben dieses Jahr deswegen nicht stattfinden kann? Was würde das für Sie oder für die Region bedeuten?
Das wäre ein schlimmer Fall. Nicht nur für die Region und für die Fusion, sondern auch für die Kultur insgesamt. Ich hoffe allerdings, dass das überarbeitete Sicherheitskonzept nun eine Einvernehmlichkeit erzielt. Und die Fusion sollte nach wie vor unsere Region bereichern und die Polizei sollte die Entfaltung des Geistes der Fusion ermöglichen.
Vielen Dank. Der Vorsitzende des Landeskulturrates von Mecklenburg-Vorpommern, Michael Körner.
Bitte sehr.
Bis Ende der Woche soll es eine Entscheidung geben. Also hoffen wir, dass sich die Wogen glätten. Wäre doch wirklich schade um die Fusion. Hier ist der Kompressor im Deutschlandfunk Kultur. Was wäre Asterix ohne die Römer, die ständig Prügel einstecken? Was Superman, wenn er nicht Bösewichte mit seiner Faust niederstreckte? Gewalt ist fester Bestandteil von Comics, was früher auch immer mal wieder Sittenwächter auf den Plan rief. Der Kultursoziologe Jon Ahrens von der Uni Gießen nähert sich der Diskussion aber von einer anderen Seite. Seine Studie Überzeichnete Spektakel, Inszenierungen von Gewalt im Comic ist frisch erschienen. Hallo Herr Ahrens.
Ja, hallo, Hoppe.
Herr Ahrens, Sie schreiben, vereinfacht gesagt, Gewalt im Comic sei eigentlich unproblematisch. Warum?
Also es ist nicht zwingend unproblematisch, aber nicht problematisch in der Art und Weise, wie sie traditionell immer angeschrieben wurde, angezielt wurde. Da gab es ja dieses Bild des Comics, also Gewalt verherrlichen, Gewalt im Grunde bewerben als ein Verhalten, das dann die Leser von Comics, vor allem Kinder und Jugendliche, nachmachen, imitieren. Und dem würde ich also schon sehr widersprechen.
Warum?
Also weil der Comic ein Medium ist, das in sich immer zeigt, dass die Gewalt, die da abgebildet wird, keine echte Gewalt ist, sondern eine erzielte Gewalt. Ja, also der Comic zeichnet, das ist ein großer Unterschied beispielsweise zum Film. Beim Film hat man viel eher die Möglichkeit, sich zu identifizieren mit dem, was geschieht. Das schaltet der Comic im Grunde schon mal aus, indem er immer nachzeichnet, was da ist. Der Comic hat nur diese einzelnen Bilder, die Panels, in denen er feststellt, was passiert. Das sind alles gefrorene Bewegungen. Das ist unglaublich künstlich, was im Comic ist. Und diese Künstlichkeit signalisiert eigentlich schon immer, was hier gezeigt wird, das passiert nicht. Das musst du übersetzen. Das musst du in einem bestimmten Kontext sehen und dieser Kontext ist medial und der ist künstlich. Und ich glaube, also das schon mal verstehen Leser ziemlich gut.
Nun gibt es ja große Unterschiede zwischen Comics. Es gibt ja eben solche, die wirklich allein schon durch die Zeichnungen selbst sehr weit entfernt von der Realität sind. Andere wiederum sind doch sehr nah dran oder versuchen sogar, sich eben an der Realität zu orientieren, auch in der Form, wie sie gezeichnet sind. Also diese Unterschiede sollte man schon machen, oder?
Absolut, ja, ja. Der Comic hat ein riesiges Spektrum an Möglichkeiten, wie er zugreift. Und das ist auch ein großer Vorteil dieses Mediums, also zu dem der Film im Grunde ja erst seit der Digitalisierung aufgeschlossen ist, Sachen darstellen zu können, die man eigentlich überhaupt nicht darstellen kann, wie also jetzt in der ganzen Welle der Superheldenfilme beispielsweise. Das kann eigentlich nur der Comic oder halt ins Groteske überziehen. Also Personen auf eine Art und Weise darstellen, die wir zwar irgendwie noch als Menschen oder als menschlich erkennen, die aber faktisch, physiognomisch nichts mit dem zu tun haben, wie wir uns als Menschen begegnen. Und das ist aber hier auch eine große Stärke, weil der Comic dann mit den Mitteln der Groteske arbeiten kann. Der Comic kann sehr burlesk werden und quasi schon verfremden. Der Comic verfremdet seine Sujets Und wenn dann Gewalt reinkommt, dann ist die Anzeige eigentlich noch mal stärker, dass das nun wirklich keine Vorlage ist für eine 1-zu-1-Übertragung in die Realität. Mhm. Umgekehrt, wenn Comics sehr real vorgehen wollen und also das machen, was wir eine Mimesis nennen, also uns den Versuch, Wirklichkeit ganz klar abzubilden und sich anzunähern an so ein ganz identifikatorisches Wirklichkeitsbild, dann werden die Bilder in der Regel sehr unbeholfen und einigermaßen steif. Und dann überzeugen die auch nicht mehr. Und die Gewalt sieht dann eigentlich ziemlich langweilig aus.
Also um mal ein Beispiel zu nennen, Sie haben Frank Millers Sin City analysiert oder auch Brian Azzarellos 100 Bullets.
Ja.
Das sind wirklich gewaltimmanente Comics auf jeden Fall. Also wo Gewalt eben wirklich eine ganz große Rolle spielt. Wie schlägt sich da das nieder, was Sie eben erklärt haben?
Absolut. In beiden spielt Gewalt eine ganz große Rolle. Bei Frank Miller ist die Gewalt allerdings zum kompletten Zitat geronnen. Der hält sich ja unglaublich stark so an die ästhetisch, an die Vorlagen aus dem Film Noir der 40er bis, sagen wir mal, in die 60er Jahre, macht das sehr konsequent in der Schwarz-Weiß-Ästhetik und auch in diesen Voice-Overs, die er benutzt, also Sprache, die den Comic begleitet, nicht als direkte Sprache, sondern als Erzähltext. Das Ganze ist wahnsinnig überzogen und die Klischees sind ausgereizt, eigentlich bis zum Überschlag. Damit führt er das alles also bildlich und auch narrativ ad absurdum. Das heißt, die Gewalt steht im Grunde nur noch so ästhetisch für sich. Das sind einzelne Bilder, die aneinandergereiht werden. Aber in dieser Überzeichnung, im Überziehen, und zum einen in der Groteske und dann in der totalen Stilisierung, und bei Miller ganz stark, aber in dieser Bewegungslosigkeit, in der scheinbaren Sequenz, also in der Verbindung der Bilder dann, unterläuft er im Grunde die Kommunikation auf der Oberfläche.
Sie haben ja nun diese aber doch eher realistischen Darstellungen gewählt, also wie eben Sin City oder 100 Bullets oder auch Helden ohne Skrupel, noch weitere, aber nicht dabei sind zum Beispiel Asterix oder Lucky Luke oder Clever und Smart.
Klar, die Auswahl ist also eine sehr enge Auswahl. Ich habe 8 Fallstudien in der Studie gemacht zu einzelnen Comics bzw. Serien. Das heißt, da muss unglaublich viel rausfallen. Ich habe zum einen versucht, so ein bisschen schon aus der Mitte des Mediums Beispiele zu wählen, aber nicht so ganz aus dem Mainstream, der komplett eingängig ist. Also Asterix fällt dann raus, Lucky Luke fällt raus. Aber da wird sie dann im Grunde wieder so runtergeholt auf eine kindliche Ebene der fröhlichen Überzeichnung, dass er überhaupt nicht mehr als Gewalt wahrgenommen wird. Ne? Also das finde ich jetzt aber nicht so interessant, weil mich also sehr stark interessiert hat die Frage, welche formalen Möglichkeiten hat der Comic überhaupt, diese Auseinandersetzung mit der Gewalt, die ja eben sehr alt ist für das Medium, also durchzusetzen und umzusetzen.
Überzeichnete Spektakel, Inszenierungen von Gewalt im Comic. So heißt die jetzt erschienene Studie von Jörn Ahrens an der Uni Gießen. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Barbara Becker.
Handschriftliche Entwürfe der israelischen Unabhängigkeitserklärung von 1948 dürfen nicht versteigert werden. Bei den Entwürfen handelt es sich um die Niederschriften, die der Jerusalemer Anwalt Mordechai Beham 1948 im Auftrag des späteren israelischen Justizministers Pinchas Rosen verfasste. Die Söhne des Anwalts hatten die Handschriften in einem Jerusalemer Auktionshaus zum Verkauf angeboten. Das Startgebot war auf umgerechnet 221.000 Euro festgelegt worden. Die Entwürfe seien Teil des Kulturguts des Staates Israel sowie Teil der kollektiven Identität und müssen dem Nationalarchiv übergeben werden, urteilte das Gericht und beendete damit einen seit 2015 andauernden Rechtsstreit über das Eigentum der Entwürfe. Die Gewinner des Europäischen Kulturerbepreises Europa Nostra Awards 2019 wurden heute von der Europäischen Kommission und Europa Nostra, dem führenden europäischen Kulturerbenetzwerk, bekannt gegeben. 25 Preisträger aus 16 Ländern wurden für ihre beeindruckenden Leistungen in den Bereichen Erhaltung, Forschung, ehrenamtliches Engagement sowie Bildung, Ausbildung und Bewusstseinsbildung ausgezeichnet. Unter den Gewinnern in der Kategorie Forschung ist auch ein Berliner Preisträger, wie Nathalie van die Stadt von der Europäischen Kommission Deutschlandfunk Kultur sagte.
Wir haben das ROM-Archiv, das digitale Archiv der Sinti und Roma, ausgezeichnet. Ein weltweit zugänglicher Raum, der Kultur und Geschichte sichtbar macht und in dem sie sich selbst äußern und so mit den üblichen Stereotypen aufräumen können. Ein wirklich wichtiger Teil unseres europäischen Erbes.
Einen Sonderpreis für das europäische Kulturerbe soll es zu Ehren der Pariser Feuerwehr geben. Sie hatte gemeinsam mit der Polizei und Denkmalschützern die Kathedrale von Notre-Dame im April erfolgreich vor einer vollständigen Zerstörung bewahrt. Bürger aus ganz Europa und der ganzen Welt können jetzt noch online über den Publikumspreis abstimmen auf vote.europanostra.org. Die Auszeichnungen werden bei einem Festakt im Oktober in Paris während des Europäischen Kulturerbe-Kongresses vergeben. 7 Jahre nach ihrem Tod steht Whitney Houston möglicherweise vor einer Wiederauferstehung als Hologramm. Das Unterhaltungsunternehmen Primary Wave Music Publishing gab bekannt, dass es den Erben der Popsängerin 50% ihres Besitzes abgekauft habe. Nach Angaben von Houstons Schwägerin sind nun zahlreiche Vermarktungsprojekte geplant, darunter eine Tournee mit Houston als Hologramm aus Laserstrahlen. Primary Wave erhält dem Vertrag zufolge künftig unter anderem Tantiemen aus Houstons Musik und ihren Filmauftritten. Houston war eine der erfolgreichsten Popstars der 90er Jahre. Sie verkaufte zu Lebzeiten mehr als 170 Millionen Platten und ist bis heute für Songs wie I Will Always Love You bekannt.
Gestalten. Architektur und Design.
Ich sehe sie nur noch selten auf der Straße, aber es gibt sie noch, die Abstandskelle hinten am Fahrrad. Immer schon umstrittenes Utensil zur Sicherheitsdistanzwahrung gegenüber den Autos. Dabei ist die Lage ja heute kaum besser als in den 80ern noch. Der Kampf um den Platz auf den Straßen intensiver denn je. Gestaltenkolumnist Nikolaus Bernau hat die Fahrradkelle wiederentdeckt. Hallo Nikolaus.
Hallo.
Ja, für alle, die sie nicht kennen, wie sieht dieses Ding eigentlich aus?
Ja, tatsächlich, also in der Idealversion genauso wie der berühmte Stationswärter auf dem Bahnhof, der da eine Kelle hält und sagt, zurückbleiben, Platz halten, ich brauche hier meinen Platz, respektive der Zug braucht seinen Platz, respektive das Fahrrad braucht seinen Platz. Das heißt, man hat eine lange, dünne Stange, man hat ein meistens rund geformtes Endstück, das kann in den unterschiedlichsten Farben sein, wie ich gerade erst auch teilweise gelernt habe, nämlich rot oder orange oder auch blau oder schwarz oder grün, also da gibt es ganz unterschiedliche Angebote.
Das hätten wir sehen.
Das Entscheidende ist aber, dass das mittlere ein Katzenauge ist. Ein richtig schön knallrotes Katzenauge. Und dass die ganze Sache möglichst weit hinten am Fahrrad befestigt wird, optimalerweise am Gepäckträger. Also eigentlich muss man es am Gepäckträger machen, weil so am Sattel macht das dann nicht mehr so wahnsinnig viel Sinn, weil dann ist der Fahrrad, ist das Auto ja schon halb vorbei, wenn man so will, bevor es merkt, oh, da ist ein Fahrrad.
Am Lenker habe ich schon mal gesehen.
Am Lenker habe ich auch mal gesehen, und zwar in einer ganz raffinierten Version. Da hat nämlich jemand 2 Stangen nebeneinander gemacht. Das heißt, er hatte dann gleich 80 Zentimeter Abstand und nicht nur die 40, die erlaubt sind, respektive die 32 Zentimeter, die Standardversion.
Fördert den Frieden auch nicht gerade auf der Straße.
Sagen wir mal so, den Frieden nicht unbedingt, aber es hat den großen Vorteil, dass man eben genug Luft hat.
Wenn wir uns aufs Design noch weiter konzentrieren, woher kommt die rote Klappe?
Ganz ursprünglich war das wohl mal ein dänisches oder niederländisches Projekt. Das ist nicht so genau rauszukriegen, aber in beiden Ländern gibt es ja große Fahrradkulturen. Mir scheint die Tendenz eher nach Dänemark zu weisen. So Ende der 70er, Anfang der 80er ist das Ganze nach Deutschland gekommen. Das passt durchaus auch in die damalige Begeisterung. Damals gab es nämlich schon mal eine richtig große Fahrradwelle und wir wollen alle fahrradgerechte Städte haben und so weiter. Das Einzige, wo das wirklich überlebt hat, war so Münsterland. Aber damals gab es diese Begeisterung schon mal und da ist eben auch dieser Fahrrad Kelle nach Deutschland gekommen und hat sofort auch den Ruf gehabt, ja, das ist ja ein Aggressionsinstrument gegen Autofahrer und das steigert die Aggressionen im Verkehr und ist deswegen auch Mitte der 80er Jahre schon wieder weitgehend verschwunden. Ich habe einen der Hersteller angerufen und die sagt mir, ja, das ist ein totales Nischenprodukt. Wir vertreiben das im Grunde genommen nur noch übers Internet und über einige Fahrradhändler. Ich habe dann in Berlin allerdings mal so ein bisschen rumtelefoniert. Die haben das doch durchaus alle irgendwo noch so eine Fahrradkelle liegen. Aber meistens auch nur so 1 oder 2.
Gibt es denn überhaupt Alternativen?
Ja, es gibt vor allem diese Fähnchen, die man sich hinten auch an den Gepäckständer dran machen kann. Die sind auch in den lustigsten Farben zu kriegen, haben übrigens auch alle maximal 40 cm Länge. Das liegt einfach an der Straßenverkehrsordnung. Da breiter darf ein Fahrrad nach links und rechts nicht werden, jeweils 40 cm, weil das nämlich wiederum zusammenhängt mit dem Fahrradweg. Der Fahrradweg ist seit den 30er Jahren standardisiert auf 1 Meter. Muss ein bisschen schmaler sein, damit man ein bisschen wackeln kann. Also 80 cm insgesamt Breite. Das ist natürlich irre schmal insgesamt. Aber auch diese Fähnchen haben 40 cm Länge. Dann die unterschiedlichsten Farben haben aber einen entscheidenden Nachteil. Wenn man fährt, ist nämlich diese Fahne im Normalfall horizontal. Das heißt, sie ist schlecht zu sehen. Mhm. Vor allem, wenn man ein bisschen schlechter fährt. Deswegen, es gibt noch unterschiedliche Plastikprodukte. Es ist durch die Bank Plastik. Auch alle in Rot, Orange oder ähnlich. Dann so in Trapezform oder in Quadratform auch. Eine Sache ist bei einer Firma rausgekommen, die haben so den Halter ein bisschen aufgesplittet und dann sitzt das Katzenauge da drin. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Schneeschuh oder wie ein Tennisschläger. Mhm. Aber der Klassiker ist ganz klar Stange und Kreis am Ende.
Das hat sich damals durchgesetzt und ich habe auch die anderen, es gibt ja auch skurrile Konstruktionen, ich habe da Bilder gesehen von schwarz-weißen oder gelb-weißen Zaun, fast schon holzlattenartigen Geräten, da hat sich offenbar alles nicht durchgesetzt. Warum sind diese kleineren Klappen eigentlich kein Teil der Straßenverkehrsordnung geworden?
Auch das ist nicht so ganz klar zu klären. Also es war offensichtlich in den frühen 80er Jahren tatsächlich debattiert, die ganz normal zum Teil der Straßenverkehrsordnung und damit zum Sicherheitsapparat von Fahrrädern werden zu lassen. Heute ist es so, dass selbst der Allgemeine Deutsche Fahrradfahrerclub in Deutschland das nicht mal mehr anbietet, der das damals gemacht hat und nicht mal mehr in seinen sozusagen Sicherheitsideen drin hat und mir dann auch mitgeteilt hat, was wirklich skurril ist. Ja, also das hätte sich nicht erwiesen, dass die praktikabel wären. Und dann habe ich nachgefragt, ja, gibt es da irgendwelche Untersuchungen? Nein, da gibt es keine Untersuchungen zu. Also es gibt keine Untersuchung, aber man weiß schon mal, es ist nicht praktikabel.
Wahrheit.
Hm? Genau, gefühlte Wahrheit. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass in Deutschland alle Instrumente, die irgendwas mit Aggression gegen Autofahrer zu tun haben oder Behauptung gegen Autofahrer, ganz schnell einen schlechten Ruf weg haben. Einfach deswegen, weil eben doch ein Riesenteil der Bevölkerung Autofahrer sind. Mhm. Das heißt, alle, die so ein Teil irgendwie mit sich rumschleppen oder mit sich rumfahren, die werden gleich als Aggressoren wahrgenommen. Und das möchte man einfach ungern sein.
Oder man möchte eben kein Weichei sein. Denn dieses Image, glaube ich, transportiert auch so ein bisschen die Klappe, oder?
Es ist
die
ganz entscheidend, glaube ich, sogar eine Genderfrage. Also wenn man auch heute jetzt irgendwie kleine Jungs fragt, du, ich mache dir jetzt hinten eine Klappe dran. Oh Gott, auf gar keinen Fall. Und erwachsene Männer so und so nicht und so. Das hängt damit zusammen, dass so eine Klappe natürlich eindeutig Verletzlichkeit signalisiert. Sie zeigt auch ganz klar, das Fahrrad ist ein Gefährt, das eben nicht wie ein SUV total sicher ist, sondern da muss man Rücksicht nehmen. Da könnte jemand umkippen, das ist gefährlich für jeden, der drauf sitzt. Der ist sensibel, wenn man so will. Und das ist ein Image, das möchten gerade Männer und Jungs auf dem Fahrrad möglichst wenig haben. Deswegen machen sie auch oft so aggressive Tunings von ihren Fahrrädern, von wegen Mountainbike etc. Und dieses Image, das müsste man eigentlich ganz, ganz dringend durchbrechen, weil diese Klappe ist einfach mal irre praktisch. Auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub sagt, ja, das, was ich ja schon gesagt habe, das hat sich nicht erwiesen, dass die praktisch sind. Stimmt aber nicht,
aber
sobald
Design,
man die dran hat.
Design scheint sich nicht durchzusetzen. Also was empfiehlt der Gestaltungsexperte zum Schluss? Trotzdem kaufen?
Trotzdem kaufen unbedingt und zwar den Klassiker bitte. Ja? Also nicht dieses ganze Rumgeschwurbel mit irgendwelchen bunten Farben oder sowas. Rot in Rot, das wirkt sehr gut auf lange Frist, ist auch gut erkennbar und gibt ein schönes Dreieck so im Beleuchtungskörper dann des Fahrrads am Ende, wenn man dann doch mal nachts fährt.
In diesem Fall eine konservative Empfehlung, mehr für als wider, der Abstandskelle. Das war Gestalten mit Nikolaus Bernau. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Mama, wie wird man eigentlich ein Zombie?
Ach Gott, also da muss man erst mal sterben.
Und danach ist man dann ein Zombie?
Naja, man weiß noch nicht so ganz genau, wie das funktioniert, weißt du?
Ist Oma jetzt ein Zombie?
Nein, Schatz, wir haben Oma extra verbrannt.
Schade.
Es ist wohl besser so.
Hoffentlich hat sie sich nichts angetan.
Blödsinn, Simone hat nie viele Worte gemacht. Die hat die Dinge einfach getan. Aber sie hat sich bestimmt nicht umgebracht.
Wie kannst du da so sicher sein? Letztlich weiß man doch nie, was in einem anderen Menschen vorgeht.
Dann ist sie schon eher untergetaucht.
Wie untergetaucht?
Na, sie war doch da in dieser Gruppe.
Was für eine Gruppe?
Wusstest du gar nicht? Hat sie mir auch nur einmal von erzählt.
Was hat sie erzählt?
Die Österreicherin Maria Lasnich und der Deutsche Martin Kippenberger sind sich wohl nie begegnet und doch kommen sie sich in ihrer Kunst sehr nahe. Die eine war eine Meisterin der Groteske, die der Kunstmarkt erst sehr spät entdeckt hat, und der andere war ein früh gehypter Kunstdandy der West-Berliner geniale Dilettantenzeit. Bodycheck Martin Kippenberger, Maria Lasnich heißt jetzt eine Ausstellung im Münchner Lehnbachhaus, die die beiden eben zusammenbringt. Tobias Krone hat sie sich angeschaut und geschaut, ob das funktioniert.
Der Akt schreit einem entgegen, gleich am Anfang der Ausstellung. Sprechzwang hat Maria Lasnich ihr Ölgemälde genannt.
Wir sehen eine nackte Frau, die, wenn sie nicht Brüste hätte, könnte man auch meinen, es sei ein Mann, weil der Kopf perspektivisch verzerrt ist. Und sie fasst sich mit einem Finger an die Zähne unten und den geöffneten Mund. Es hat was Zwangshaftes an sich, ist aber auch ein Schrei in die Welt hinaus. Eigentlich hat es was mit Munk zu tun. Es ist eben ein grotesker Munk.
Veit Lörs hat die Ausstellung Bodycheck Martin Kippenberger, Maria Lasnich kuratiert, die nach ihrem Aufenthalt in Bozen nun im Kunstbau des Münchner Lehnbachhauses zu sehen ist. Zwei Avantgardisten treffen da aufeinander. Beide begannen, gegenständliche Ölbilder zu malen, als der Mainstream sich noch der abstrakten Kunst verschrieben hatte. Bei Lasnich waren es die frühen 50er, bei Kippenberger die 80er und 90er Jahre. 29 Jahre war Lasnich älter als Kippenberger und dennoch diese Ähnlichkeit.
Auf Schritt und Tritt muss man sagen, Moment mal, muss man hingehen und gucken, ist das jetzt von Kippenberger, ist das jetzt von Lasnich?
Bei beiden herrscht der fette Pinselstrich vor. Persönlich sind sie sich wohl nie begegnet, was aber nichts heißen muss.
Ich vermute, dass Kippenberger am Anfang schon auch in den Katalogen geblättert hat. Vielleicht hat er sogar auch Originale gesehen, aber darüber hat er nichts berichtet. Und Lasnich am Ende, als Kippenberger schon tot war, hat ganz sicher von dem Werk gewusst.
Kippenberger starb vor Lasnich 1997 an Leberkrebs. In seiner Spätphase kommt das Alter Ego Fred the Frog in sein Werk. Ein grüner Comicfrosch aus einem englischen Kinderbuch, der, als Kippenberger ihn ans Kruzifix nagelte, für Empörung unter katholischen Eiferern sorgte. Hier auf dem Gemälde Bitteschön, Dankeschön ist der Frosch nur angedeutet. Hier hängt noch Jesus Christus am Kreuz.
Und er hängt sich dann dazu, hängt sich mit ein. Man sieht auch noch einen Froschkopf. Also die Froschidee ist wahrscheinlich gleichzeitig gekommen. Der Frosch ist ein armer Teufel, wenn er am Kreuz hängt. Bei den Ägyptern war er ja Zeichen der Unsterblichkeit. Vielleicht hat er sowas auch gewusst.
Mal davon abgesehen, dass Martin Kippenberger sich die Froschkreuzigung bei Herbert Achternbusch abgeguckt hat. Die Nonchalance, sich, wenn später auch in Froschgestalt, als ein Kunstchristus darzustellen, hatten bis heute vor allem Gangsterrapper. Man darf fragen, was sich das Werk des umtriebigen Dandys und das der lange im Stillen arbeitenden Feministin Maria Lasnich denn zu sagen haben. Viel findet Kurator Veit Lörs. Beide thematisierten in ihren Werken vor allem sich selbst und malten trotzdem keine Selbstbildnisse.
Es ist also eher eine Methode mit dem eigenen Körper, die Malerei und die Welt zu erforschen.
Und hier spielte auch die Popkultur mit hinein. So sind Kippenbergers Prothesenbilder wohl auch von den Terminator-Filmen mit Arnold Schwarzenegger beeinflusst. Comics und Trickfilme inspirierten Maria Lasnich wohl zu ihren bis ins Groteske verzerrten Fratzen. Mit ihnen malte sie ihre Körperwahrnehmungen, das, was mit Worten nicht sagbar war. Die Ausstellung zeigt auch Iris, einen Film aus Lasnichs Jahren in New York. Hier lässt sie ein Nacktmodel in einem Zerrspiegel posieren, der die Körperteile verformt und zergliedert darstellt. Lörs entdeckt bei ihr und bei Kippenberger den Psychoanalytiker Jacques Lacan.
Er sagt, dass die Kleinkinder im Spiegel noch ihren Körper gar nicht erkennen können, dass sie nur einzelne Teile sehen und dass sich dann das im Gehirn speichern würde. Und man deswegen auch auf diese Beliebtheit von Körperteilen in der bildenden Kunst zurückkommt. Das ist für mich noch ein Rätsel.
Dem Rätsel des tiefen Melancholikers Martin Kippenberger, der sich permanent hinter Sponti-Humorfloskeln verschanzte, kommt die Ausstellung nur teilweise näher. Denn auch im Spätwerk überwiegt die entwaffnende Selbstironie. Und so ist denn in München auch die neodadaistische Installation mit Birkenstämmen und riesigen Tablettenskulpturen aus Holz zu sehen.
Der Birkenwald, der aus einem 70er-Jahre-Slogan entsteht. Ich gehe in den Birkenwald, denn meine Pillen wirken bald. Kippenberger hat ja viele Pillen eingenommen, vor allem Alka-Seltzer, gegen Kopfschmerzen, um wieder hochzukommen, wenn er abends ein bisschen zu viel getrunken hatte. Und er hat auch seinem Assistenten Wiedauer in Innsbruck eine Handvoll Pillen gezeigt, die er jeden Tag isst. Sozusagen, das bin ich. Das ist auch ein Selbstbildnis in Pillen.
Kippenbergers schneller, Lasniks hintersinniger Witz. In München unterhalten sie sich gut miteinander.
Die Kippenberger-Lasnik-Ausstellung im Lehnbachhaus in München.